Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der DIFARMA AG. Diese Konferenz wird aufgezeichnet. Während des Vortrags sind Ihre Leitungen stumm geschaltet. Im Anschluss an die Präsentation haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sollten Sie während der Konferenz die Hilfe eines Operators wünschen, so drücken Sie bitte Ihre Telefontasten Stern und Null. Herr Matthias Schrade wird nun die Konferenz beginnen.
Guten Morgen und danke für Ihre Teilnahme zu der Telefonkonferenz über unsere vorläufigen Zahlen 2020. Die Präsentation findet sich wie immer auf unserer Homepage in der Rubrik Präsentationen, also Investoren, Präsentationen. Zunächst zur Erinnerung für diejenigen, die vielleicht noch nicht so lange bei uns dabei sind, was wir eigentlich machen. Wir kaufen zum langfristigen Bestandsaufbau etablierte Fachmarkt- und Einkaufszentren, typischerweise mit mindestens zwei bonitätsstarken Filialisten als Ankermietern. In der Regel ohne größeren Leerstand, typischerweise zwischen 1 und 5 Millionen Euro Kaufpreis. Und wir landen aufgrund unserer Kaufkriterien fast zwangsläufig meistens in kleinen bis mittelgroßen Städten in Nord- und Ostdeutschland. Wir verfolgen eine klare Buy-and-Hold-Strategie mit dem Ziel, zweistellige Eigenkapitalrenditen zu erwirtschaften. Wir haben derzeit ein Portfolio von 43 Immobilien mit Netto-Kaltmieten von jährlich 14,3 Millionen. Das ist derzeit zu 96,3% vermietet. Die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit liegt bei 5 Jahren. Davon stammen 80% von bonitätsstarken Filialisten. Nur ein einziger Mietvertrag liegt bei über 5% unserer Gesamtmietverträge. Die Top-10-Mietverträge zusammen machen etwa 28% aus. Wir haben im Jahr 2020, das sind die roten Sternchen auf der Landkarte auf Folie 3, haben wir 6 Zukäufe getätigt für insgesamt rund 21 Millionen. Darunter war auch das größte Objekt unserer gesamten Firmengeschichte. Und wir haben durch diese Zukäufe Zusatzerträge von rund 2,5 Millionen Euro generiert. Unsere größten Mieter, da hat sich nicht viel geändert. Mit Abstand größter Block nach wie vor die Lebensmittelmieter, die fast die Hälfte unseres gesamten Portfolios ausmachen. Heimwerker, also sprich im Wesentlichen die Baumärkte, weitere 16%. Mode, Schuhe, glücklicherweise kann man in diesen Zeiten sagen, nur etwa 10%, wobei das wiederum ja überwiegend die Preiseinsteiger sind, also Deichmann, Taco, Kick beispielsweise oder den größeren, aber auch Ernstings Family, NKD oder ähnliche Marken, typischerweise kleinere Filialen. Wir haben konjunkturunabhängige Filialisten als großen Block mit insgesamt 11%. Da steckt unter anderem drin ein dänisches Bettenlager, ein Teddy, McGuides, aber auch die Drogeriemärkte, Rossmann DM und ähnliche. Der Gesundheitssektor mit rund 5% und der Rest sind diverse, häufig dann auch kleine Mieter wie Blumenladen, Friseur, Ärzte, haben wir natürlich im Gesundheitsbereich einige, vereinzelt auch ein paar Wohnungen und Büros oben drüber. Größte Mieter sind die TUM bzw. B1 mit etwas über 12%, die Schwarzgruppe ebenfalls mit gut 12% und die Edeka-Gruppe einschließlich Netto und Ringgut mit rund 11%. Rewe Penny mit 9% und dann wird schon deutlich kleiner. Wichtig ist uns auch hier mit all diesen namhaften Mietern haben wir jeweils etliche Verträge, kennen die Mieter also entsprechend sehr gut und wissen auch sehr genau, was die wollen. Kennzahlen zur Finanzierung. Wir haben derzeit 32 verschiedene Finanzierungspartner bei Bankverbindlichkeiten von rund 110 Millionen. Der durchschnittliche Zinssatz hat sich weiter ermäßigt auf etwa 2,13%. Ich bitte darauf hin, dazu beachten, dass das auch teilweise an der inzwischen langfristigen Finanzierung von Radeberg liegt. Die Anfangstilgung liegt bei gut 4,5%. Und worauf wir sehr stolz sind, nach wie vor haben wir eine sehr lange durchschnittliche Zinsbindung von durchschnittlich 7,8 Jahren. Das ist nach meinem Kenntnisstand die längste Zinsbindung aller börsennotierten Immobilien-AGs, die es gibt. Wir haben auch hier eine breit diversifizierte Struktur. Keine einzige Bank hat über 12% Anteil an der Gesamtverschuldung. Wir finanzieren typischerweise über lokale Volksbanken, Sparkassen, die auch die Standorte sehr gut kennen. Und wir machen grundsätzlich Annuitätendarlehen, sodass wir hier auch durch die langfristige Zinsbindung viele Jahre Ruhe an dieser Front haben. Zu den Zahlen 2020. Alle Kennzahlen haben sich erneut erfreulicherweise deutlich erhöht. Der Portfoliowert ist durch die Zukäufe einerseits und durch die Investitionen speziell in Radeberg andererseits um rund 30% gestiegen auf jetzt 179 Millionen. Der Umsatz hat sich erhöht um 32%. Ich bitte hier zu beachten, dass hier Radeberg nur im kleinen Umfang enthalten war. Der Anstieg kommt also im Wesentlichen durch die zugekauften Objekte und kleinere Umsatzsteigerungen bei anderen Objekten zustande. Das Nettoergebnis hat sich um 21% erhöht. Der FFO um 26%. In beiden Fällen haben wir hier unsere Ziele erreicht, beziehungsweise beim FFO als unserer zentralen Steuerungsgröße geringfügig übertroffen. Auch hier bitte ich zu beachten, dass wir im letzten Jahr dann natürlich gegenüber dem Vorjahr erhebliche Ausfälle hatten, weil während der Bauphase in Radeberg praktisch keine Einnahmen bestanden, sonst wären beide Kennzahlen noch deutlich besser ausgefallen. Wichtiger als die absoluten Wachstumszahlen sind uns immer die Zahlen pro Aktie. Wir konnten auch hier das Ergebnis je Aktie um etwa 11% steigern, den FFO je Aktie als unser Hauptfokus überhaupt um etwa 16% auf 1,32 Euro. Und das erlaubt uns auch trotz Corona, trotz der unruhigen Zeiten erneut eine Dividende vorzuschlagen, die wir auf 48 Cent anheben möchten. Wir werden diesen Vorschlag der Hauptversammlung unterbreiten, wobei der Termin aufgrund der Unsicherheiten derzeit noch nicht feststeht. Es wird voraussichtlich im späten Sommer sein. Nochmal auch für diejenigen, die es noch nicht kennen, ganz wichtig ist uns, die Kennzahlen pro Aktie und vor allem den FFO je Aktie zu steigern. Wir sehen Wachstum nicht als Selbstzweck. Es muss immer beim einzelnen Aktionär auch einen Mehrwert schaffen. Und wir gehen davon aus, dass wir diese Kennzahlen mit dem vorhandenen Cashbestand weiter deutlich verbessern können. Highlights in 2020, ich habe schon erwähnt, der mit Abstand größte Zukauf unserer Firmengeschichte war das Einkaufszentrum in Zeitz mit Kaufland und Thom. Dort sind außerdem als Untermieter von Kaufland vertreten Kick, Meierschule, Fräßmann und diverse kleinere Mieter. Im engsten Umfeld finden sich eine Reihe von weiteren Handelsmietern. Es ist die mit Abstand größte Handelsagglomeration in der gesamten Stadt und damit auch ein hervorragend positioniertes Objekt. Erfreulicherweise konnten wir das Objekt zu einem außergewöhnlich günstigen Preis, nämlich zu etwa 7-fachen Jahresnettomiete erwerben. Das ist sehr ungewöhnlich, hatte spezielle Gründe auf der Verkäuferseite, dass der, auch wenn sich's kurios anhört, gar nicht mehr haben wollte. Und als wir das erkannt haben, waren wir eben sehr, sehr schnell. Der zweite größere Zukauf letztes Jahr war ein Turmbaumarkt in Anklam. Wir haben hier einen Kaufpreis von 6,2 Millionen gehabt und konnten das Objekt zur 11-fachen Jahresnettomiete erwerben. Eigentlich ein bisschen oberhalb dessen, was wir typischerweise zahlen. Allerdings hatte Thom erst kurz zuvor den Mietvertrag sehr langfristig verlängert. Und der Standort ist herausragend positioniert, weil es im Radius von, ich glaube, 30 Kilometern keinen einzigen Wettbewerbsstandort gibt. Insofern haben wir da auch aus unserer Sicht einen sehr guten Kauf getätigt. Wir haben ferner auf Folie 10 unserer Präsentation drei dänische Bettenlager, jeweils Einzelstandorte erworben, alle drei in Süddeutschland, und zwar konkret in Heidenheim, Michelstadt und Ochsenfurt. Das ist entweder Baden-Württemberg oder ganz, ganz knapp außerhalb. Wir haben hier Nettomieten von rund 300.000, also einfach gesagt rund 100 pro Standort. Es sind sehr einfache Objekte, deswegen haben wir uns entschieden, auch diese Objekte zu erwerben. Das dänische Bettenlager ist wahrscheinlich nicht ganz so glamourös und bekannt wie Aldi und Co., ist aber ein extrem bonitätsstarker und standorttreuer Mieter. Es sind alles drei sehr gute Lagen mit hoher Sichtbarkeit und wir haben auch hier jeweils überdurchschnittliche Laufzeiten. Deshalb haben wir diese drei Objekte gekauft. Der Verkäufer war im Übrigen der gleiche, von dem wir bereits im Vorjahr das Objekt Sigmaringen erworben haben. Ein weiterer wichtiger Meilenstein war, wir haben den Umbau von Radeberg planmäßig abgeschlossen. Es gab trotz Corona keine Verzögerung. Wir lagen kostenmäßig auch im Rahmen der Planung. Die Neueröffnung ist planmäßig am 5.11. erfolgt, dank der zu dem Zeitpunkt schon wieder begonnenen Kontakteinschränkungen, leider ohne Eröffnungsparty, sonst hätten wir hier ein paar hübsche Bilder zeigen können mit Hüpfburg oder ähnlichen Dingen. Aber entscheidend ist, wirtschaftlich war das für uns alles irrelevant. Wir hatten eine ganze Reihe von Angeboten von potenziellen Käufern, die alle zu einem hohen einstelligen Millionengewinn geführt hätten bei einer Veräußerung. Wir haben aber außerdem auch mehrere Refinanzierungsangebote mit deutlich über der Baufinanzierung liegenden Kreditsummen erhalten. Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, das Objekt nicht zu verkaufen, sondern zu behalten und zu refinanzieren, weil wir dadurch rund 3 Millionen Cash freisetzen. Gleichzeitig aber auch weiterhin rund 800.000 Euro an laufendem jährlichen FFO vereinnahmen können. Wir haben festgestellt, dass wir durch den enormen Cashbestand, den wir bei einem Verkauf reingeholt hätten, den hätten wir erstmal wieder anlegen müssen und hätten bei planmäßiger Weiterentwicklung der Defarma wahrscheinlich erst frühestens 2024 einen höheren FFO generiert, als wir mit Behalten des Objekts und mit Ausinvestieren der vorhandenen Mittel erreicht hätten. Deswegen haben wir uns für diesen Weg entschieden. Wir haben insgesamt neben den genannten Aktivitäten auch im großen Umfang Verträge verlängern können, eine ganze Reihe von Ankermietverträgen. Ich möchte gar nicht näher darauf eingehen, auf die einzelnen Standorte. Sie sehen es auf Folie 12. Wir haben außerdem in einer ganzen Reihe von Standorten ebenfalls Investitionen vorbereitet oder in Planung, teilweise zwischenzeitlich schon begonnen, teilweise auch sogar im kleineren Umfang abgeschlossen, im abgelaufenen Jahr. Das sehen Sie auf der Folie 12 in den grünen Sternchen. Also alle grünen Sternchen sind Standorte, an denen sich aktiv was getan hat oder derzeit tut. Die dunkelblauen Sterne sind die einzigen, an denen nichts passiert ist, und die hellblauen sind die, die erst im letzten Jahr dazugekommen sind, wobei einen davon müsste ich streng genommen auch schon wieder grün färben, weil auch hier planen wir potenziell Investitionen, um den Standort noch zusätzlich aufzuwerten. Also Sie sehen, wir sind nicht einfach nur Bestandshalter, der die Mieten einschiebt, sondern wir arbeiten sehr aktiv mit dem Portfolio und versuchen das massiv weiterzuentwickeln. Das sehen Sie auch letztlich am Ende an den Kennzahlen. Was haben wir da zum Beispiel gemacht? Merseburg haben wir den Penny, der dort ausgezogen ist, ersetzen können durch Action. Es war sozusagen ein fliegender Wechsel mit einer kleinen Investition für den Umbau. Wir konnten in Sangerhausen den Teddy vergrößern und dadurch die Mieten erheblich erhöhen. Das hat die Investition auch von rund 80.000 Euro dann mehr als gelohnt. In Löwenberg hat der Umbau jetzt vor wenigen Wochen begonnen. Hier haben wir Arrondierungsgrundstücke von einer Erbengemeinschaft erworben und haben die Bauplanung abgeschlossen, Bauantrag eingereicht und so weiter. Wir gehen davon aus, dass der Umbau für Aldi, im Wesentlichen eine Vergrößerung des Aldi und Modernisierung, bis Oktober abgeschlossen ist, werden hier oder investieren insgesamt in dieses Projekt rund 2 Millionen, einschließlich der Zusatzgrundstücke. In Hamm haben wir bereits einen Umbau für ein Fitnessstudio abgeschlossen und wir haben einen Bauantrag gestellt für eine Vergrößerung des Penny. Dieser Umbau wird voraussichtlich Anfang 2022 stattfinden. Insgesamt für beide Maßnahmen, das sind auch noch eine Vergrößerung und Versetzung von Bäcker und Reisebüro mit inklusive, investieren wir rund 500.000 Euro. Und wir haben schließlich in Lübbenau diverse kleinere Maßnahmen, die aber sich alle zusammen ganz schön läppern. Wir haben eine Kardiologiepraxis ansiedeln können, wir haben eine Vergrößerung des Fleischers durchgeführt, Amplifon wechselt gerade in eine vergrößerte Fläche und die dann entstehende Freifläche wird der Bäcker dazu nehmen, auch kriegt auch noch einen Außenbereich obendrauf. Und wir haben gerade auch einen Baubeginn gehabt für Teddy, um hier im ersten OG eine große, schwer vermietbare Fläche, die aus kleinen Einheiten bestand, zusammenzuschließen und dann diese Fläche langfristig zu vermieten. Also Sie sehen, hier sind eine ganze Reihe von Maßnahmen im Gange. Da wird es auch noch weitere geben, um das Objekt insgesamt deutlich besser aufzustellen. Corona hat natürlich auf uns auch Auswirkungen gehabt, erfreulicherweise aber relativ kleine. Im ersten Lockdown hatten wir in der Spitze 20% Mietaussetzungen im April und im Mai ebenfalls 10%. Danach war es vernachlässigbar. Wir hatten in der Spitze damit also Mietforderungen offen von rund 300.000 durch Corona. Die meisten davon sind durch Nachzahlung oder Ratenzahlung zwischenzeitlich eingegangen. Wir hatten nur minimale Ausfälle und Verzichte. Wir haben im zweiten Lockdown nun im Dezember erste kleinere Aussetzungen gehabt. Das war aber zum Glück, waren da die meisten Mietzahlungen ja schon durch gewesen. Da waren nur Fitness und Gastro schon zu, als die Dezembermiete dann fällig geworden ist. Wir haben im Januar, Februar bemerkenswert gute Mieteingänge gehabt von über 93% für beide Monate. Es sind ein paar Zahlungen allerdings unter Vorbehalt geleistet worden. Da wollen die Mieter noch drüber verhandeln. Aber insgesamt weit, weit entspannter als im ersten Lockdown. Wir haben derzeit insgesamt für diesen gesamten Zeitraum 270.000 Euro offene Mietforderungen. Davon entfällt der größte Teil auf bonitätsstarke Non-Food-Filialisten. Ein einziger Mieter hat erst Insolvenz anmelden müssen, insbesondere kein größerer, das ist für uns sehr wichtig. Auch wichtig zu verstehen ist, die ausgesetzten Mieten sind ja zunächst nur gestundet. Das heißt, das hat keine Ergebnisauswirkung. Und für uns auch mit der wichtigste Faktor, wir können in keinster Weise Änderungen bei den Banken erkennen, dass die jetzt nicht mehr bereit wären, Objekte zu finanzieren. Im Gegenteil, wir bekommen also nach wie vor sehr gute Angebote, auch für Objekte, wo temporär dann Mieter ihre Mieten entweder nicht gezahlt haben oder derzeit nicht zahlen. Da hat sich also nichts dran geändert. Wir hatten ja im letzten Jahr temporär unsere Tilgung aussetzen lassen bei einigen Banken, höchst vorsorglich. Das haben die Banken aber eher wohl positiv aufgenommen, dass wir sie angesprochen haben, weil wir auf die Weise signalisiert haben, dass wir hier mitdenken. Und die meisten Banken haben das ja auch damals anstandslos gemacht. Unser großer Vorteil insgesamt ist natürlich, dass wir mit Lebensmitteln, Drogeriemärkten, Ärzte, Apotheken, auch Baumärkte, die ein Rekordjahr im letzten Jahr hinter sich haben, rund 70% unserer gesamten Mieten erwirtschaften. Damit ist also der Anteil derer, die vom Lockdown wirklich hart getroffen sind, im Portfolio relativ klein. Und selbst bei den Mietern, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber mir ist ein Mieter bekannt, mit dem wir eine Umsatzmietvereinbarung haben, ein namhafter Filialist, der hatte letztes Jahr faktisch 2 Monate geschlossen, hat es aber erstaunlicherweise dann geschafft, in den 10 Monaten trotzdem seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um fast 10% zu steigern. Das zeigt also, dass ganz so schlimm, wie es manchmal dann nach außen wirkt, ist es hier ganz sicher nicht, selbst bei den Mietern, die von Lockdown und Schließung betroffen sind. Die aktuellste Entwicklung möchte ich nur kurz anschneiden. Wir haben gestern gemeldet, dass wir einen Kaufvertrag geschlossen haben über den Verkauf unseres Objektes in Bleicherode. Das ist der erste Verkauf in unserer gesamten Firmengeschichte. Wir hatten das Objekt auch nicht aktiv auf dem Markt angeboten. Es kam jemand auf uns zu, der auch eine spezielle lokale Verbindung zu dem Ort hat und hier möglicherweise auch vielleicht Potenziale in dem Leerstand sieht, die wir so nicht realisieren können. Es war ein Fall von, bei einem solchen Gebot muss man dann einfach verkaufen. Wir haben hier einen positiven Einmaleffekt von 2,6 Millionen Vorsteuern erzielt und die Transaktion führt zu einem Mittelzufluss von rund 3 Millionen Nachsteuern. Man könnte auch sagen, wir haben de facto unsere gesamte Dividende, die wir für das letzte Jahr oder auch für dieses Jahr voraussichtlich dann so anpeilen, bereits jetzt verdient. Von daher haben wir in diesem Fall uns ausnahmsweise von einem Objekt getrennt. Wir planen aber keine weiteren Verkäufe. Es sind auch keine Objekte von uns bei irgendwem im Angebot. Und wir führen auch keine Gespräche über andere Veräußerungen und werden das auch, sofern nicht ein anderer kommt, der einen Wahnsinnspreis uns für ein Objekt bietet, nicht tun. Hat also auch nichts an unserer Strategie geändert, dass wir kaufen und behalten wollen. Aber Ausnahmen bestätigen eben die Regel. Für das laufende Jahr planen wir einen Jahresüberschuss von 3,1 Millionen. Der FFO soll erneut deutlich steigen. Das ist natürlich nicht zuletzt durch das ganzjährige Konsolidieren von Radeberg von 7,1 Millionen. Der annualisierte FFO soll zum Jahresende mindestens 8 Millionen erreichen. Und wir wollen auch für das laufende Jahr die Dividende erneut anheben. Ich möchte aber betonen, wir planen keine Sonderdividende. Wir betrachten die Veräußerung von Bleicherode als One-Off. Und wir wollen immer nur Dividende auf Basis des tatsächlich verdienten Ergebnisses ausschütten. Wir haben einen weiteren Bullet Point hier unter unseren Zielen erstmals genannt. Wir wollen dieses Jahr erreichen, aus dem Bestand Aufvalutierungszusagen im Umfang von mindestens 2 Millionen Euro. Das heißt, dass wir für bestehende Darlehen aufgrund der guten Entwicklung der Objekte von Banken Zusatzdarlehen generieren können, sprich Cash freisetzen, ohne diese Objekte zu veräußern. Das ist uns letztes Jahr auch schon bei 2 Objekten in ähnlicher Höhe gelungen, im Jahr zuvor bei einem Objekt in kleinerem Umfang, sodass wir hier auch keine Kapitalerhöhung brauchen, um trotzdem ja alles, was für uns attraktiv ist, kaufen zu können. Wir haben derzeit eine Gesamtliquidität einschließlich noch nicht genutzter Kreditlinien von rund 10 Millionen Euro, können also gerne auch selbst größere Objekte jederzeit zukaufen. Und wir gehen davon aus, dass wir im Laufe unserer Portfolio dann auch entsprechend deutlich ausbauen können. Vielleicht für diejenigen, die es noch nicht so richtig vor Augen haben, was ist für uns ein typisches Jahr? Ich möchte betonen, das ist der theoretische Durchschnitt. Das kann auch durchaus mal drunter oder drüber liegen. Wir kaufen typischerweise 5 bis 8 Objekte für etwa 15 bis 20 Millionen pro Jahr. Davon können wir in der Regel größer 80% finanzieren. Das heißt, nach Adam Riese, wir brauchen rechnerisch ungefähr 3 Millionen an Liquidität für unsere Zukäufe. Wir wollen damit Zusatzmieten generieren, irgendwo zwischen 1,5 und 2 Millionen im Durchschnitt, mit etwa 45 oder eher über 45% zusätzlicher FFO-Marge. Wir können typischerweise auch wohl künftig größer 2 Millionen an Liquidität durch die Revalutierung von Bestandsdarlehen freisetzen. Und wir sind dadurch zuversichtlich, dass wir auch künftig den Nettogewinn FFO und den NAV jeweils jährlich zweistellig steigern können. Unsere Langfristplanung, die wir im Dezember veröffentlicht haben, die ist unverändert natürlich. Wir wollen bis Ende 2025 einen Portfoliowert zwischen 260 und 300 Millionen erreichen, bei Mieterträgen von 24 Millionen und einem FFO je Aktie von über 2,50 €. Wir gehen davon aus, dass wir diese Ziele ohne Kapitalerhöhung erreichen können. Ja, damit bin ich am Ende meines Vortrags und freue mich auf Ihre Fragen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Um Ihre Frage zurückzuziehen, drücken Sie bitte die Tasten 0 und 2. Wenn Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage bitte. Unsere erste Frage kommt von Andreas Plisier, Warburg Research. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen, Herr Schrey. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu den guten Zahlen. Ich habe drei Fragen, und zwar einmal Thema Dividende. Sie schlagen vor, jetzt die Dividende um 3 Cent je Aktie steigen zu lassen. In den Vorjahren waren Sie ein bisschen freizügiger, wollte ich sagen, freigebiger mit 5 Cent, obwohl jetzt auch in 2020 das Wachstum ja sehr, sehr gut aussah. Was ist der Hintergrund? Die zweite Frage, Thema Banken, das hatten Sie auch schon ein bisschen angesprochen. Sie haben halt gute Angebote zur Finanzierung. Der Zinssatz ist aktuell bei 2,13. Sehen Sie vom Zinssatz Potenzial oder kann man schon merken, dass möglicherweise Diskussionen über höhere Zinsen in Verhandlungen gestellt werden? Wir haben ja in den USA eine etwas steilere Zinskurve, wir haben Inflationsbefürchtungen, ob sich das irgendwie schon möglicherweise in Gesprächen schon widerspiegelt. Das wäre die zweite Frage. Und die dritte Frage zum Thema Marktpreise, Transaktionen. Ihr Segment war ja nun, wie man in 2020 sehen konnte, sehr, sehr robust. Sind noch weitere Wettbewerber in diesem Marktsegment vertreten? Gibt es verstärkten Wettbewerb? Hat sich das auf die Preise ausgewirkt? Und wir haben ja jetzt auch einen sehr schönen Verkauf zu einem sehr attraktiven Multiplikator. Könnte sich das möglicherweise auch auf der Akquisitionsseite widerspiegeln? Das wäre meine dritte Frage. Vielen Dank.
Ja, erstmal zum Thema Dividende. Wir haben in den letzten Jahren eigentlich eher auch teilweise bedingt, weil wir dann eben durch Kapitalerhöhungen eine erhöhte Aktienzahl hatten, etwas unplanmäßig die Ausschüttungsquote erheblich erhöht. Wir waren jetzt zuletzt bei 90% oder über 90% Ausschüttungsquote. Das ist ein bisschen mehr als eigentlich geplant war. Deswegen wollen wir da ein kleines bisschen die Ausschüttungsquote reduzieren, in absoluten Zahlen aber die Dividende weiterhin steigern. Das ist also der Hintergrund für diesen in Anführungszeichen nur 7%igen Anstieg in diesem Jahr. Zum Thema Zins, wenn ich das richtig verstanden habe, also wir merken von steigenden Zinsen eigentlich bei Banken derzeit nichts. Die Angebote sind auch eher individuell abhängig von der genauen Lage, von dem Objekt. Da tut sich nach unserer Wahrnehmung relativ wenig. Die Angebote sind aber grundsätzlich ja, wenn man ehrlich ist, alle attraktiv, wenn man das vergleicht mit vor 5 Jahren. Da hätte man jedes dieser Angebote unverhandelt sofort mit Handkuss genommen. Heute liegt das gesamte Level in einem Luxusprobenbereich. Selbst die schlechtesten Angebote von heute sind ja besser als die besten Angebote von vor 5 Jahren. Insofern ist Zins ohnehin für uns nicht wirklich der entscheidende Faktor. Für uns ist sehr viel wichtiger die Finanzierungshöhe und auch die Tilgung, weil der laufende Cashflow und die Eigenkapitalrendite, die wir auf die Objekte erzielen, die wir erwerben, viel wichtiger ist, als wie hoch ganz genau der Zins jeweils ist. Die Marktpreise haben insgesamt nach unserer Warnung durchaus angezogen. Da gab es ja auch den schönen Artikel in der Immobilienzeitung, Corona-Ritterschlag für Fachmarktzentren oder so ähnlich. Das Segment hat sich einfach in der Krise jetzt auch bewährt. Wir haben im letzten Jahr trotzdem im Durchschnitt unsere Objekte unter dem Zehnfachen einkaufen können, obwohl hier auch ja ein paar Objekte dabei waren, die relativ süddeutsch waren, auch mit Anklam ein Objekt mit sehr langer Laufzeit. Wir können es nicht vorhersagen, ob wir dieses Jahr dann erneut so günstig im Durchschnitt zum Zuge kommen. Für uns ist aber, wie gesagt, auch der genaue Faktor nicht entscheidend. Entscheidend ist, wenn wir ein Objekt, wenn es qualitativ sehr gut ist, wenn es sich sehr gut finanzieren lässt, dann zahlen wir auch gerne einen höheren Preis. Umgekehrt würden wir aber auch selbst ein Objekt zum Fünffachen der Jahresnettomiete nicht kaufen, wenn es aus Bankensicht unfinanzierbar ist und die Wahrscheinlichkeit bzw. das Risiko sehr hoch ist, dass es binnen weniger Jahre leer läuft und unvermietbar ist. Dann lieber zum Zwölffachen, aber ein Top-Objekt, wo die Bank auch gerne dann mit 90% oder mehr des Nettokaufpreises finanziert. Also von daher, ich weiß, die Investoren gucken immer sehr genau auf die Marktpreise und die Analysten oder auf die Faktoren. Das ist für uns aber tatsächlich in der Praxis nur eine Richtschnur und nicht der entscheidende Knackpunkt, wann eine Investition gut ist und wann nicht.
Okay, danke.
Unsere nächste Frage kommt von Stefan Wohnhage, Bankhaus Metzler. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Einen schönen guten Morgen aus Frankfurt. Stefan Wohnhage, ich habe zwei, drei Fragen, und zwar, wie sehen Sie denn die Auswirkungen des Verkaufs in Bleicherode und des daraus erzielten Einmaleffekts auf Ihre Guidance für das aktuelle Jahr? Und vielleicht auch noch mal kurz zur Pandemie-Thematik eine Frage. Sehen Sie denn die Gefahr von Nachverhandlungen bei den Mietverträgen, und wie ist grundsätzlich auch die Visibilität der Mieteinnahmen going forward? Sehen Sie da vielleicht einige Mieter gefährdet, was die Finanzsituation angeht, wenn der Lockdown noch wesentlich länger anhält? Ich hatte es zum Beispiel in den Medien gelesen, dass TACO bereits eine Landesbürgschaft beantragt hat. Also wie sehen Sie da Ihre Kernmieter aufgestellt derzeit?
Also wir machen uns grundsätzlich keine wirklichen Sorgen um Mieter, jetzt jedenfalls nicht bei größeren. Also es gibt ein paar kleinere, ich sage mal exemplarisch Reisebüros, da haben wir allerdings nur drei, und die haben natürlich alle überschaubare Mieten. Die haben natürlich richtig Probleme. Die namhaften Mieter, ich bin fest davon überzeugt, dass TACO als Unternehmen respektive als Marke bestehen bleiben wird. Ob es möglicherweise bei Mietern wie TACO, möchte ich jetzt bitte als exemplarisch verstanden wissen, so irgendwas wie eine Restrukturierung, Sanierung oder sowas kommt, um möglicherweise auch die mir nicht bekannte Verschuldungssituation in dem Zuge zu bereinigen. Das halte ich durchaus für möglich. Das würde aber nicht dazu führen, dass die Standorte aufgegeben werden. Und selbst wenn die Standorte aufgegeben werden, ist für uns immer entscheidend, wir haben nachhaltige, starke Standorte, wo wir uns sehr sicher sind. Die können wir auch relativ problemlos alle nachvermieten. Wir haben auch hier immer einen Plan B. Wenn ein Mieter rausgeht, was würden wir dann machen? Das ist bei uns immer eine wichtige Frage im Ankauf. Bei Objekten, wo wir diese Frage nicht beantworten können, kaufen wir nicht. Wir hatten ja in der Vergangenheit auch teilweise schon ähnliche Situationen. Wir hatten beispielsweise die Insolvenz von Miller & Monroe, vormals Vögele, vor Corona. Wir hatten die Insolvenz von AWG. In beiden Fällen konnten wir die Fläche nahtlos sofort weitervermieten. Wir haben den Auszug gehabt von Penny, wo wir nahtlos an Action weitervermieten konnten. Das zeigt, glaube ich, auch die Qualität der Standorte. Und sollte ein Mieter durch Insolvenz hier rausfallen, von dem wir das gar nicht auf dem Schirm haben, dann gehe ich davon aus, dass wir ebenfalls entsprechende Möglichkeiten haben. Natürlich ist das immer mit Aufwand verbunden, in der Regel auch mit negativen Einmaleffekten beim Ertrag. Aber das sind tatsächlich dann eben, ja, das ist im Prinzip Business as usual. Das gehört einfach zum Geschäft dazu. Ihre andere Frage habe ich jetzt gerade leider versäumt.
Es ging um die Auswirkungen des Verkaufs in Bleicherode und des daraus erzielten Einmaleffekts auf Ihre Guidance 2021.
Das hat zunächst keine Auswirkung auf die Guidance, wobei man sich an drei Fingern abzählen kann, dass unser Jahresüberschuss natürlich wohl eher übertroffen werden dürfte durch diesen Einmaleffekt. Auf den FFO hat es ja keine Auswirkungen. Von daher, ich verstehe unsere Guidance eigentlich bereinigt um Bleicherode. Also ich würde ja nicht am Ende mich hinstellen und sagen, wir haben jetzt 3,5 Millionen Jahresüberschuss geschafft, aber in Wirklichkeit dann eben praktisch ausschließlich durch den Verkauf von Bleicherode. Also wir dürfen davon ausgehen, dass eigentlich das mehr oder weniger dann on top kommen müsste. Es fehlen natürlich ein bisschen FFO, ein bisschen Ergebnisbeiträge dann nach dem Nutzenlastenwechsel, der ist geplant für Mitte des Jahres. Das ist aber nichts, was Grundlegendes ändert.
Ja, vielen Dank.
Nächste Frage kommt von Stefan Scharf, SRC Research. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, schönen guten Morgen, Matthias. Stefan hier, SRC Research, auch aus Frankfurt. Es geht um das Thema Investitionsvolumen. Du hattest ja auf Folie 13 schon ein bisschen exemplarisch ein paar Sachen vorgestellt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, was du gedacht hast in Richtung Volumen, Investitionen in 21 und auch in 22.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich schwer beantworten kann, weil es häufig nicht von uns abhängt. Wir haben beispielsweise in einem Objekt potenziell auch eine größere Investition, die wahrscheinlich aber so wie die üblichen Mühlen der Ämter, was Baugenehmigung einerseits angeht und was Planung und auch dann den Abschluss von Mietverträgen andererseits angeht, wahrscheinlich eher im nächsten Jahr als in diesem Jahr stattfinden wird. Also wir haben mehrere weitere Projekte, die jetzt hier auf der Folie 13 nicht erwähnt waren, wo wir durchaus in Richtung einer Million oder vielleicht sogar drüber investieren könnten, die aber alle jetzt noch nicht konkret irgendwo eingetaktet sind, wo noch keine Bauanträge gestellt sind. Und da kann immer im Prozess dann, siehe damals auch in Radeberg, da gab es dann ja auch mal eben kurz 7 Monate Verzögerung durch etwas, was eigentlich vorher ja keiner auf dem Schirm hatte und eigentlich auch gar nicht hätte passieren dürfen. Das ist immer möglich. Also nach aktuellem Stand, um es mal versuchen einzugrenzen, gehe ich für das laufende Jahr von Investitionen irgendwo im Bereich, also im Bestand von ungefähr 3 bis 4 Millionen aus, so als Hausnummer. Mit großer Unwägbarkeit, weil es tatsächlich sein kann, außer dem Umbau in Löwenberg, der tatsächlich schon läuft, sind alle anderen Maßnahmen grundsätzlich mit dem Fragezeichen, ob die dieses oder nächstes Jahr erst kommen.
Okay. Dann gab es ja das Thema bei dir auch mit den Abholstationen für Amazon. Viele haben ja jetzt so ein bisschen in diesen Lockdown-Zeiten gelernt, sich alles nach Hause zu bestellen und auch in vielen Fällen halt über Amazon und haben eine Amazon Prime-Mitgliedschaft und so weiter. Diese Abholstationen, gibt es da schon konkret jetzt erste Dinge, die man vermelden kann, wann an welchen Zentren jetzt diese Abholstationen verfügbar sind? Und ich denke, du erhoffst dir ja auch ein bisschen einen positiven Effekt, wenn die Leute dann was abholen, dass die dann auch vielleicht in die Läden reingehen, entweder für Lebensmittel oder auch für andere Sachen, Drogerieartikel oder so und so weiter.
Ja, also grundsätzlich, die meisten Stationen stehen bereits oder mehr als die Hälfte. Ich habe es jetzt gar nicht genau im Blick, weil das eine Mitarbeiterin sich da komplett darum kümmert, dass da eine nach der anderen aufgebaut wird. Das ist jetzt teilweise witterungsbedingt, da müssen ja Fundamente gegossen werden. Teilweise ist es nicht jetzt in den letzten Wochen nicht so weit vorangekommen, aber ich glaube, die Hälfte oder vielleicht 25 von den Stationen sind schon aufgestellt. Und ja, tatsächlich ist neben dem, dass wir da noch eine nicht öffentlich nennbare Einnahme erzielen aus der ganzen Thematik, die allerdings für uns nicht ausschlaggebend für die ganze Geschichte war, ist tatsächlich die Überlegung, dass diese Stationen lieber bei uns stehen und die Kunden also dann auf unser Grundstück kommen, um Prime-Pakete abzuholen, als dann beispielsweise dann beim Wettbewerber Supermarkt, der dann eben diese Frequenz abkriegt. Also ich glaube durchaus, dass es eine schwer kalkulierbare, aber durchaus einen positiven Frequenzeffekt für alle unsere Mieter hat, wo dann eben so eine Station auf dem Grundstück ist. Das lässt sich schwer messen, aber die Logik besagt, irgendwo wird so eine Station in jedem Ort natürlich aufgebaut und dann lieber bei uns als nebenan.
Ist halt nur die Frage dann generell, wie lange jetzt diese Lockdown-Phase oder die Krise vorhält und ob die Leute dann ihre Klamotten zum Beispiel weiterhin dann wieder in den Läden kaufen oder dann wirklich Klamotten zum Beispiel jetzt mehr oder auch Schuhe mehr online geordert werden. Ich meine, die Güte eurer Mietverträge ist gut, aber das ist dann eher ein langfristiges Thema, ob sich da Verschiebungen einfach ergeben durch eine veränderte Konsumstruktur, ne?
Ich denke, im Nahversorgungsbereich und speziell, wo wir unterwegs sind, darf man nie vergessen, in Kleinstädten, im ländlichen Raum, dort wird es relativ geringe Effekte haben. Man kauft auch Produkte, die man typischerweise jetzt bei Mietern wie Kick oder Teddy oder Deichmann holt, seltener online. Ich gehe nicht davon aus, dass es hier dann jetzt grundlegende Verwerfungen geben wird. Es war auch in der Phase zwischen den Lockdowns war klar erkennbar, kaum war wieder geöffnet, gehen die Leute auch wieder rein und die Umsätze sind bei den Mietern, wo wir es wissen, dann mehr oder weniger wieder direkt auf Vor-Corona-Niveau gewesen.
Okay. Ja, vielen Dank.
Unsere nächste Frage kommt von Christoph von Schwanenflug, Immobilienzeitung. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Morgen, Herr Schrade. Ja, ich habe zwei Fragen. Die erste ist die nach der sogenannten Collection Rate für das Jahr 2020. Also sozusagen die Mieteinnahmenquote, ja, sage ich mal. Und das zweite ist, warum ist der zweite Lockdown so viel entspannter als der erste?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also Collection Rate oder ja, Mieteingangsrate, ich bin kein so ein Freund von diesen englischen, angelsächsischen Begriffen. Wir haben weniger als 1% Mietaussetzungen, Schrägstrich Mietausfälle im letzten Jahr. Also das ist unterm Strich am Ende des Jahres kein erkennbarer großer Unterschied zu anderen Jahren. Da war das Jahr mit der Insolvenz von AWG und Milan Monroe war für uns schlimmer gewesen. Zumal wir da noch einen kleineren Mieter der hatte, der auch insolvent war. Warum ist der zweite Lockdown entspannter? Ich denke, es liegt daran, dass der Handel sehr viel besser vorbereitet war. Es war im Prinzip jedem, der mitgedacht hat, war spätestens ab Mitte Oktober klar gewesen, es muss einen weiteren Lockdown geben. Das heißt, der Handel konnte sich hier mit Monaten Vorlauf ein Stück weit darauf einstellen. Man wusste auch schon jetzt aus Sicht der Betroffenen, dass wie die Banken auf sowas reagieren. Man hat ein Stück weit auch wohl Strukturen im Hintergrund aufgebaut, wie beispielsweise, ja, so, dass man einfach sich darauf einstellt, wenn dann ein Laden geschlossen werden muss, abrupt. Man darf nicht vergessen, der erste Lockdown kam de facto aus heiterem Himmel mit einer Woche Vorlauf oder so. Das haben sicherlich auch viele Firmen so schnell gar nicht auf Geschäftsleitungsebene kommen sehen, wie das passiert ist, weil man ja im Alltag dann mit dem Thema gar nicht befasst war. Insofern hat es die Firmen viel, viel unvorbereiteter getroffen und in dem Augenblick war natürlich auch die große Hektik. Man wusste auch überhaupt gar nicht, ist das jetzt eine Geschichte, die wochenlang, monatelang dauert. Also ich denke, das ist der große Unterschied. Man weiß zwischenzeitlich eben einfach mit dieser Thematik umzugehen. Und ich glaube auch sicherlich ein Faktor ist natürlich, man sieht jetzt auch, die Welt ist beim ersten Lockdown nicht untergegangen, sie wird es auch beim zweiten nicht tun, gerade bei den etwas größeren Mietern. Und ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch, mit den Impfungen ist ja quasi das Ende des Gesamtthemas in Sicht. Das war beim ersten Lockdown noch nicht der Fall. Da hatte keiner eine Ahnung, ob das Ganze jetzt uns, wie schlimm uns das auch insgesamt erwischt. Auch Themen wie Arbeitslosigkeit, wie wirkt sich die Kurzarbeit aus und so weiter, dass dann der Konsum insgesamt vielleicht drastisch einbricht. Wusste man alles noch nicht. Also von daher, damit erkläre ich mir das, dass die Mieter jetzt dann auch eher überlegen, möchte ich tatsächlich meine sehr gute Bonität als Mieter aufs Spiel setzen, indem ich jetzt dann radikal die Mieten aussetze und dann künftig nach der Krise plötzlich dann auf einer roten Liste stehe bei Projektentwicklern oder Vermietern, wo man sagt, nee, also der Mieter, den möchte ich lieber nicht haben, der hat während Corona mich hängen lassen und ich musste plötzlich mit meinen Banken irgendwo rödeln. Da denken die Mieter, glaube ich, schon durchaus auf nach der Krise, dass man dann die Beziehung nicht weiter belastet.
Vielen Dank.
Unsere nächste Frage kommt von David von Stumfeld. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Tag, vielen Dank. Ich hätte auch drei Fragen, wenn ich die kurz anbringen darf. Zum einen die Frage zum FFO. Sie stellen den hier sehr stark in den Fokus. Mich würde interessieren, was Sie denken, was als Aktionär wohl die zentrale Größe sein sollte, wie man sich errechnet, welche Rendite zu erwirtschaften ist langfristig. Beim FFO wird natürlich kritisiert, dass zum Beispiel die Wertsteigerungen ja nicht berücksichtigt werden, gleichzeitig die Abschreibungen und vielleicht auch Instandhaltung nicht ausreichend drin sind. Der zweite Punkt wäre für mich kurz die Frage zu Radeberg, sagen Sie, da ist eben der Verkauf nicht sinnvoll, weil das Kapital im Endeffekt nicht ordentlich wieder angelegt hätte werden können. Stellt sich die Frage, unter welchen Kriterien würden Sie denn einen Aktienrückkauf oder eine neue Aktienausgabe auch als Gegensatz in Frage stellen, um zum Beispiel hier Geld zum Aktionär zurückzugeben, falls Sie das eben nicht so schnell wieder anlegen können, wie es interessant wäre. Und die dritte Frage, dann eine langfristige Frage, was wäre denn eine natürliche Grenze, wie groß die DEFARMA werden kann, dass, ich sage mal, vielleicht das nicht mehr handelbar ist, die Größe an Anzahl an Standorten oder auch an Gesamtvolumen. Gibt es da irgendeine natürliche Grenze, die Sie sehen? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Also Kennzahl ist für mich, wenn ich persönlich privat Aktien kaufen würde oder mache ich ja im kleinen Umfang auch, ist tatsächlich der FFO für mich die entscheidende Kennzahl und auch hier die Entwicklung des FFO je Aktie. Ich habe nichts davon, wenn eine Firma zwar permanent wächst, aber das dann nur erreicht, indem sie das durch Kapitalerhöhung finanziert und pro Aktie am Ende kein Wachstum erkennbar ist oder jedenfalls nichts Nennenswertes. Ich halte nichts von dem sogenannten inneren Wert oder Wert je Aktie. Exemplarisch sage ich einfach mal 10 leerstehende Supermärkte, die haben ja auch irgendwie einen Wert von meinetwegen 5 Millionen oder so. Die generieren aber keinen Cent Ertrag und sind oftmals dann auch in der Praxis gar nicht wirklich vermietbar. Also ein NAV in Anführungszeichen, der aus der aus 10 leeren Supermärkten besteht, der ist für mich nicht wirklich das gleiche wert wie ein NRV, der aus vollvermieteten Objekten besteht, die auch Erträge erwirtschaften, die man dann eben auch entsprechend ausschütten könnte. Insofern warne ich auch davor, den NRV oder den sogenannten inneren Wert, der manchmal dann so ein bisschen verlockend scheint, als Kerngröße zu haben, zumal diese Marktwerte, momentan steigen die Werte, in anderen Phasen sinken sie möglicherweise wieder, aber die Marktwerte sind nur dann relevant, wenn ich vielleicht eine Veräußerung dazu auch durchführen kann. Was ich aber tatsächlich in der Tasche habe, ist der Ertrag. Und der ist für mich eigentlich das Einzige, was auch in der Planung zählt. Natürlich veröffentlichen wir trotzdem diese Kennzahlen, weil der Markt das gerne möchte. Aber zu unserem derzeitigen NRV würde ich das Portfolio im Leben nicht verkaufen. Wenn wir das auf den Markt geben würden, können wir sicherlich ganz andere Preise erreichen. Das zeigen ja auch Transaktionen von Portfolien regelmäßig. Wann würden wir einen Aktienrückkauf durchführen bzw. eine Kapitalerhöhung? Ich fange erstmal mit Letzterem an. Wir würden, wenn wir tatsächlich so viele Möglichkeiten haben, Investitionen zu tätigen, dass wir mit bestehenden Mitteln das nicht mehr können, dass Kapitalerhöhung dann aber auch tatsächlich die Kennzahlen pro Aktie weiter steigern könnten, dann würden wir das machen. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch getan. Es macht aber keinen Sinn, wenn eine Kapitalerhöhung im Prinzip nur die Firma vergrößern würde, nicht aber dann Mehrwert für die bestehenden Aktionäre schaffen. Ein Aktienrückkauf, ja, das wäre, glaube ich, erst dann der Fall, wenn wir wirklich keine Idee mehr haben, was wir mit dem Geld machen könnten, weder im Bestand investieren noch jetzt am Markt oder wenn die Aktie dermaßen günstig wäre, dass das tatsächlich die größte Wertsteigerung aus Sicht der Aktionäre wäre, dann eben eigene Aktien zurückzunehmen. Wenn wir damit, würde man ja auch dann rechnerisch den FFO je Aktie steigern. Das ist aber, wie gesagt, derzeit nicht geplant. Wir haben uns das als Vorratsbeschluss genehmigen lassen. Das gehört, denke ich, einfach dazu, dass man diese Möglichkeit grundsätzlich in der Theorie hat. In der Praxis spielt es für uns keine Rolle. Eine natürliche Größe? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ganz am Anfang der DEFAMA mal gesagt, wir wissen nicht, ob wir irgendwo vielleicht bei 40, 50 Objekten irgendwann mal zu dem Schluss kommen, dass wir größer nicht sinnvoll werden können, weil sich das dann wachstumsmäßig oder vom Portfolio her nicht mehr beherrschen lässt. Heute sind wir jetzt in dieser Bandbreite angekommen und ich habe nicht den Eindruck, dass wir jetzt beginnen, die Kontrolle sozusagen über das Portfolio zu verlieren und die Qualität der Verwaltung beispielsweise nicht mehr erreichen können oder die Weiterentwicklung der Standorte. Insofern sehe ich eine solche Größe per heute nicht, weil auch unsere Organisationsstruktur im Hintergrund, sowohl die Hausverwaltung als auch die Projektentwicklung permanent weitergewachsen ist, auch die Buchhaltung beispielsweise. Ob es eine solche Grenze irgendwann gibt, vielleicht bei 100 Objekten, keine Ahnung, aber es gibt ja auch andere Bestandshalter, die noch erheblich größer als wir sind, die das auch hinkriegen. Unser Aufsichtsratsvorsitzender ist ja bekanntlich früher bei der VUB Vermögen gewesen, die im weitesten Sinne eine ähnliche Strategie verfolgt wie wir. Die hat inzwischen über 100 Objekte im Bestand, hat ein Portfolio von über 1 Milliarde und ist nach wie vor sehr erfolgreich. Also das zeigt, dass man durchaus mit einem ähnlichen Konzept auch möglicherweise ganz andere Größen erfolgreich verwalten kann.
Vielen Dank für die spannenden Aussagen. Dürfte ich noch kurz zur Dividende fragen? Also ich bin ein Fan von geringen Dividenden oder keinen Dividenden. Würden Sie meinen, dass eine zum Beispiel Nicht-Ausschüttung der Dividende auch langfristig anlegbar ist und auch eine Option wäre, die Dividende zu senken? Vielen Dank.
Wir haben als erklärte Dividendenpolitik gesagt, wir wollen die Dividende kontinuierlich weiter steigern. Wir wollen natürlich nicht Ausschüttung nur um der Ausschüttung willen. Das muss immer verdient sein tatsächlich. Wir wissen aber, dass es auch viele unserer Aktionäre gibt, die schätzen eine Dividende. Ich halte es auch gerade in unruhigen Zeiten für einen Stabilisator. Es ist ein Zeichen der Solidität. Es hilft auch möglicherweise als Signal gegenüber Banken, wenn man auch die Banken sehen hier, da ist eine kontinuierliche Entwicklung, die Firma schüttet kontinuierlich steigende Dividenden aus, hilft es also indirekt möglicherweise sogar dem operativen Geschäft. Insofern bekennen wir uns da ganz klar zur Dividende und ich glaube, ein Bestandshalter, da erwartet der Markt letztlich auch, dass man in gewissen Umfang Ausschüttung tätigt. Das beweist quasi ja auch, dass man Geld tatsächlich verdient und nicht nur irgendwie auf dem Papier dann irgendwelche Werte nach oben zieht.
Vielen Dank.
Unsere nächste Frage kommt von Johannes Schwarz. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Schrade. Vielen Dank für die Fragestellungsmöglichkeit. Ich habe drei Fragen.
Mich würde interessieren, wie hoch die annualisierte Jahresmiete jetzt in Merseburg ist. Dann würde mich interessieren, wie hoch die annualisierte Jahresmiete in Löwenberg, Hamm und Löwenau ist nach Abschluss der Umbaumaßnahmen. Und mich würde interessieren, wie hoch der WALT in Bleicherode war. Vielen Dank.
Ja, in Merseburg ist naturgemäß die Jahresnettomiete nach dem Einzug von Action gegen nach vorher Penny gesunken auf jetzt rund 120.000 Euro. Ich weise da bei der Gelegenheit darauf hin, wir haben Merseburg ausgesprochen günstig kaufen können. Der Einkaufspreis liegt selbst nach Einzug von oder nach diesem Mietrückgang, den wir hier haben, immer noch unter dem Zehnfachen der heutigen Miete. In Löwenberg wird nach dem Umbau der, die Jahresnettomiete sich bei ungefähr 275.000 bewegen. Das ist noch nicht ganz durch, da sind noch ein paar Kleinigkeiten, weil wir dann auch mit anderen Mietern noch Gespräche führen, die im Zuge des Umbaus jetzt auch mit profitieren. Aber plus minus 275. In Hamm werden wir, wenn alle Staubwolken sich gelegt haben, alles durch ist, eine Jahresnettomiete haben von etwa 400.000 oder einen Schnaps drüber. Da kamen wir ursprünglich von 315.000. In Klammern hatten damals eine Lehreinheit, die haben wir auch sehr schnell an eine Babytagespflege vermieten können. Und haben aber durch die Maßnahmen, insbesondere mit dem Fitnessstudio und dem Penny, dann natürlich die Mieten auch künftig dann deutlich steigern können. Das war auch ein Grund, haben wir ja eines der Objekte, wo die Bank auch eine Revalutierung und zwar deutlich über die Investitionssumme hinaus mit uns durchgeführt hat. In Lübbenau ist es ein bisschen komplizierter, weil wir hier aufgrund der insgesamt sehr hohen Mieterzahl und auch einer gewissen Grundfluktuation, die bei über 70 Mietern automatisch stattfindet, permanent Entwicklung haben. Das Objekt hatten wir gekauft, ich glaube bei etwa 900.000 oder etwas unter 900.000 Jahresnettomiete. Wir bewegen uns inzwischen ziemlich genau bei einer Million oder einem Schnaps drüber, wobei hier noch ein paar Entwicklungen nicht abgeschlossen sind. Ich gehe davon aus, dass wir mittelfristig signifikant oberhalb der Millionenmarke liegen. Wir haben ja noch einige Flächen, die vermietbar sind. Wir verhandeln gerade mit einem Mieter über eine erheblich vergrößerte Fläche, haben hier ein konkretes Mietangebot in der Verhandlung, das auch nochmal eine größere Investition mit sich bringt, der also im Objekt von derzeit 100 Quadratmetern auf künftig dann, ich glaube, die dreifache Größe und auch bei einer ganz anderen Quadratmetermiete gehen würde. Da ist insgesamt noch einiges an Potenzial, aber wo wir ganz am Ende sozusagen stehen, ob das dann 1,05, 1,1 oder gar noch drüber ist, das können wir noch nicht genau abschätzen. Das Ganze geht ja auch einher mit technischen Investitionen, die wir auch im Hintergrund durchführen. Und mit deutlich verbesserten Mietvertragsstrukturen, also insbesondere Laufzeitstrukturen, da haben wir eine Menge gemacht. Den WALT von Bleicherode haben wir nicht veröffentlicht, machen wir auch nicht. Ich kann aber so viel sagen, das Objekt ist unter dem Durchschnitt unseres Portfolios. Es gab hier auch, außer ein paar kleinen Mietverträgen, keine bedeutenden Maßnahmen. Wir haben selber in dem Objekt nichts Nennenswertes investiert, seit wir das Objekt im Bestand hatten. Also jetzt im Gegensatz zu beispielsweise Radeberg, wo wir auch wirklich massiv was gemacht haben, ist in Bleicherode, war es tatsächlich eigentlich im Wesen eine Cash-Cow, die wir dann geführt haben. Wir hatten einige CapEx-Themen, das war mit ein Grund dafür, dass wir das Objekt veräußert hätten. Wir hätten also jetzt einiges machen müssen, wenn wir es behalten hätten. Insofern war das dann bei unterdurchschnittlichen Kennzahlen und Qualität innerhalb des Portfolios bei einem sehr guten Preis, dann musste man einfach dann Verkauf tätigen.
Vielen Dank.
Zur nächsten Frage kommt von Dieter Haser, Green Capital. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Hallo Matthias, Gratulation zu den tollen Zahlen. Dieter Hasle hier. Erstmal ein paar Fragen zur Seite 14 von der Präsentation. Da würde ich gerne was konkretisieren. Da steht also diese 270.000 Euro offene Mietzahlungen. Das ist nur von dem zweiten Lockdown, nehme ich an, oder?
Das ist insgesamt.
Das ist nicht so ganz klar. Aber oben steht, das heißt, das sind oben 100.000 offen und 170.000 aus dem zweiten Lockdown.
Richtig.
Jetzt verstehe ich nicht, wenn ich jetzt mir anschaue, dass im ersten Lockdown 20% und 10% Mietaussetzungen war und im zweiten Jahr nur 7%. Warum war denn dann der Mietausfall im zweiten Lockdown um so viel kleiner als im ersten?
Wichtig ist immer Mietaussetzung, kein Ausfall. Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Wenn ich weiß, dass es auch selbst in der Fachpresse dann teilweise vermischt wurde. Also zum einen darf man nicht ganz vergessen, wir reden von einer etwas anderen Basis, weil das Portfolio natürlich heute auch größer ist. Nur, dass man es im Hinterkopf hat. Auf der anderen Seite ist es, wie ich schon sagte, einige Mieter, die haben trotz Schließung dieses Mal bezahlt, nachdem sie im ersten Lockdown ihre Miete ausgesetzt haben. Und das führe ich teilweise eben auch darauf zurück, dass sie dann eben die Beziehung mit den Vermietern nicht belasten wollen, indem sie denen zusätzlich Stress machen, weil in dem Moment, wo dann eben beispielsweise die monatlichen Raten der Bank nicht mehr durchgehen, dann müssen viele, auch gerade kleinere Vermieter, die fangen plötzlich richtig an zu rotieren. Und da hat man dann als Mieter auch viel, viel Stress dass dann irgendwie erboste Vermieter, Kleinvermieter anrufen, die dann eben darauf angewiesen sind, dass da jeden Monat die Miete reinkommt. Das muss man sich dann auch unter Ressourcengesichtspunkt gut überlegen. Wir reden ja auch bei vielen Mietern über relativ gesehen pro Filiale kleine Summen. Also typische Filialen von unseren Modemietern, die haben wenige 100 Quadratmeter und das sind selbst mit 10 Euro pro Quadratmeter, was eher im oberen Bereich der üblichen Quadratmeter mit unserem Portfolio liegen würde, reden wir also über wenige 1000 Euro pro Standort und Monat. Das Ganze mit oftmals Tausenden von Filialen und dann entsprechend einer sehr, sehr hohen Zahl an Vermietern organisatorisch zu machen, wo dann davon die Hälfte nachher anruft. Also so erkläre ich es mir. Wie gesagt, ich kann ja bei denen nicht in die Büros reingucken, was da die Entscheidungen sind, aber ich halte es durchaus für und in der Abwägung für logisch, dass man hier dann eben doch sich teilweise entschieden hat, lieber sich selber zu profilieren als starker, verlässlicher Partner als Mieter und dadurch von Wettbewerbern, die das einfach nicht können, die aus purer Not dann die Mieten aussetzen, dann abzugrenzen. Und bei einigen Mietern ist es natürlich dann auch ein Stück weit dann eine Entscheidung. Wir haben ja auch Mieter, die sind zur Hälfte bei Standorten wie uns und zur anderen Hälfte in Centern vertreten. Die haben dann wohl eher dann, ich sage jetzt mal, eine Pauschallösung über das Gesamtportfolio gewählt. Auch da ist es kaum wirtschaftlich möglich, das so feinjustiert abzutrennen, bei welchem Vermieter macht man es wie. Das sind die Strukturen, glaube ich, der Mieter einfach dafür nicht ausgelegt, sich mit, mit dieser Art von, welche Miete zahle ich, welche nicht, Entscheidungen zu beschäftigen.
Und diese Zahlen, 70.000 offene Mietforderungen, stehen jetzt im Verhältnis zu den Wertberichtigungen, die ihr im niedrigen sechsstelligen Bereich angegeben habt.
Genau.
Also niedrig sechsstellig ist jetzt dann aber deutlich unter den 270.000 niedrig sechsstellig.
Ja, auch im Hinterkopf haben, wir haben ja teilweise auch reguläre Mietforderungen von Mietern, ich sage mal also exemplarisch. Wir haben ja auch Mieter, wo Betriebskostennachzahlungen sind, wo wir aber auch dann teilweise Wertberichtigungen vornehmen, höchst vorsorglich, wenn der gleiche Mieter eben auch Corona-Rückstände, nenne ich es jetzt mal, hat. Dadurch ist die Zahl also, die wir dann wertberichtigen, nicht eins zu eins jetzt in diesen Zahlen quasi dann mit drin.
Ja. Okay. Und dann die Frage, da steht jetzt auf der Seite, steht, dass Lebensmittel, Drogerie, Ärzte und Baumärkte für 70% der Mieten stehen. Und weiter vorne steht, dass 80% der Mieten von bonitätsstarken Filialisten stammen. Und was ist denn ein bonitätsstarker Filialist, der nicht Lebensmittel, Drogen oder Baumarkt definiert ist?
Also beispielsweise dänisches Bettenlager. Hat eine der höchsten Bonitäten, die ich je gesehen habe, wenn es auch in der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist. Auch ein Teddy ist bonitätsstark. Grundsätzlich sind ja auch Mieter wie Kick beispielsweise auch als bonitätsstarker Filialist einzustufen, derzeit allerdings dann durch den Lockdown betroffen oder Deichmann. Insofern, während umgekehrt eine Apotheke natürlich in der Regel kein Filialist ist. Also der ist jetzt in diesen 70% auf Folie 14 drin, nicht aber in den 80%. Bonitätsstarken Filialisten oder die Ärzte natürlich genauso. Also das ist, dann kann man nicht die 80 dann nur sagen, da ziehe ich die 10% Mode ab und dann habe ich das Ergebnis. Das ist eine andere Überschneidung.
Kannst du die Anzahl der Quadratmeter benennen, die jetzt momentan im Lockdown sind?
Da muss ich passen. Also das ist tatsächlich, das ist eine gute Frage, aber ich sagen wir mal, das ist deswegen, also die Frage ist schon deswegen schwer zu beantworten, weil wo zählt man jetzt beispielsweise Baumärkte hin? Sind die geschlossen oder nicht? Die dürfen ja Click and Collect machen. In meisten Standorten, nach meinem Kenntnisstand, dürfen auch Gewerbetreibende, mit Gewerbeschein darf eingekauft werden, während dann wir als normale private Endkunden eben nur per Click and Collect hin dürften. Zähle ich die also mit oder nicht? In Klammern, Baumärkte sind natürlich auch sehr, sehr große Flächen. bei relativ niedrigen Quadratmetermieten. Also übers Portfolio in Prozent der Mieterträge betrachtet, würde ich mal schätzen, dass ungefähr 20-25% unserer Mieter tatsächlich von Schließungen ganz oder teilweise betroffen sind. Das entspricht ja auch ungefähr den Mietaussetzungen, die wir im April hatten.
Was macht das eigentlich mit einem Fachmarkt, wenn da Mieter im Lockdown sind? Ändert sich da was im Footfall zum Beispiel?
Im was?
Im Footfall, in der Frequenz, Besucherfrequenz.
Also während des Lockdowns, ob die Lebensmittelmärkte dann auch mit betroffen sind, oder?
Ja, genau, zum Beispiel.
Also ich denke nicht, dass wenn nebendran der Deichmann oder der Kick zu hat, dass deswegen der Aldi oder der Edeka weniger Frequenz abkriegt. Im Gegenteil, momentan ist ja teilweise dann, werden dort ja Nebensortimente dann verkauft von Geschäften, die sonst geschlossen haben. Da gab es im Saarland sogar irgendwo jetzt ein Werbeverbot für diese Art von Aktionsware, weil natürlich dann Klamotten bei Aldi plötzlich viel, viel besser laufen, wenn dann alle Textiler zu haben. Das wurde dann wohl gesagt, man soll ja dann auch die Kontakte niedrig halten und gerade nicht die Leute dann eben mit dieser Art von Angebot zusätzlich in die Läden ziehen. Aber eine konkrete Frequenzzahl kann ich jetzt so nicht nennen. Also naturgemäß dürften Drogeriemärkte, Lebensmittler jetzt eher mehr Frequenz haben als weniger, während dann, wenn es beispielsweise der größte Mieter in einem Objekt dann nur ein Fachmarkt gewesen wäre, wie jetzt ein Deichmann oder ähnliches, dann dürfte dann nebendran im Zweifel auch tendenziell weniger wert sein. Aber das ist alles nur Glaskugel. Wir messen das ja nicht. Das ist eigentlich nur, ergibt sich aus der Logik.
Und noch eine Frage zu den Aufvalutierungszusagen von 2 Millionen Euro. Bei welchem ATV fühlt ihr euch wohl?
Da habe ich keine feste Obergrenze, weil auch der LTV ist für uns ja nur eine Rechengröße. Der LTV ergibt sich ja aus dem Marktwert. Da kann man durchaus drüber streiten, ob unsere Objekte nicht eigentlich vielleicht viel mehr wert sein sollten. Geteilt durch der Finanzierung, und bei der Finanzierung wiederum ist für uns eigentlich auch nicht so entscheidend, wie ist heute die Finanzierungshöhe im Verhältnis zum Objekt wert, sondern wie ist am Ende der Zinsbindung. Und da liegt sie weit unter 50%. Deshalb halten wir unseren auf den ersten Blick scheinbar hohen LTV in Verbindung mit der sehr, sehr langfristigen Zinsbindung im Durchschnitt von fast 8 Jahren für eher konservativer, als läge der LTV beispielsweise statt bei jetzt aktuell rund 61% bei rechnerisch 50% auf möglicherweise aggressiver bewertete Objekte und gleichzeitig einer Zinsbindung, die nicht bei 18, sondern bei 4 Jahren liegt.
Okay, alles klar. Und nur eine Frage zur Guidance. Wie viel von dem, was ihr jetzt für dieses Jahr prognostiziert, ist eigentlich durch Übernahmen im letzten Jahr schon in trockenen Tüchern?
Der allergrößte Teil, weil Akquisitionen, die dieses Jahr, also in trockenen Tüchern nicht, weil man kann immer noch Mieter ausziehen oder ausfallen oder die Kostenseite muss man auch im Auge behalten. Aber jetzt grundsätzlich basiert unsere Guidance natürlich nicht darauf, dass wir dann sehr kurzfristig jetzt noch weitere Objekte dazu bekommen, weil Transaktionen, die wir jetzt per heute tätigen würden, hätten im ersten Halbjahr schon mutmaßlich gar keine Auswirkungen mehr. Und erst im zweiten Halbjahr käme noch was dazu. Insofern ist die Guidance für dieses Jahr im Wesentlichen basierend auf dem Bestandsportfolio und vielleicht einen kleinen Schnaps, der dann noch aus Akquisition dann einen Rest dieses Jahr ausmacht.
Alles klar. Dankeschön.
Gerne.
Unsere nächste Frage kommt von Thorsten Müller, Leithaus. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Schrade. Noch ganz schnell eine Frage von mir. Es ist jetzt schon fast 11 Uhr. Ich will noch mal auf die Frage eingehen, die zuerst von Warburg Research kam, wegen der Dividende 48 Cent, sicherlich eine erfreuliche Steigerung. Die Frage, die sich für mich stellt, wenn man sich die Konsensusschätzung anguckt von den 3 Research-Häusern, die lagen alle bei 50 Cent. Die passen in der Regel eigentlich gut, sie sind auch mal nach oben abgewichen. Sie sagen selbst, also als Guideline sagen Sie 40% vom FFO als Dividende oder aber 80% vom Nettoergebnis. Also die 48 Cent sind jetzt so gute 36% vom FFO und bei Earnings per Share dann eben wären es 84%. Ich finde, das ist ein bisschen erläuterungsbedürftig, weil ich eigentlich auch immer gesehen habe, dass die Dividendenprognosen, gerade wenn das Ziel so gut erreicht wurde von Ihnen, eigentlich immer eine sehr, sehr saubere Guidance war von Seiten der Banken. Wenn Sie da noch zwei, drei Sätze zu sagen können, das wäre, glaube ich, wichtig, auch für die Zukunft.
Okay, also grundsätzlich ist die rechnerische Quote am FFO, das ist ja tatsächlich nur ein rechnerischer Effekt, weil den FFO können wir nicht als Grundlage für die Ausschüttung nehmen. Wir müssen ja das nach HGB erwirtschaftete Ergebnis in der AG, wohlgemerkt in Klammern, das meistens ähnlich ist wie im Konzern, aber auch da kann es kleine Abweichungen noch geben. Und nur dieses Ergebnis können wir überhaupt ausschütten. Also von daher ist nur das Nettoergebnis überhaupt die Grundlage. Und Sie haben es gerade schon erwähnt, wir sind jetzt immer noch bei 84%. Das ist immer noch eine sehr hohe Ausschüttungsquote bezogen auf das Nettoergebnis. Wir hatten mal in der Vergangenheit über den Daumen plus minus 80 so als grobe Linie irgendwo angepeilt. In der Vergangenheit hat sich jetzt, in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass der FFO insgesamt stärker gestiegen ist als das Nettoergebnis. Das hängt teilweise damit zusammen, dass wir, wenn wir beispielsweise Personal investieren, also sprich Personal aufbauen, um das Portfolio weiterzuentwickeln, was sich erst mit Zeitversatz dann ja auch in den Erträgen zeigt, dann läuft das dann sowohl bei den Kosten als auch beim FFO in gleicher Größe runter. Dadurch verändert sich das Verhältnis von Nettoergebnis zu FFO. Das heißt, vereinfacht gesagt, wir hatten mal eine Zeit, da war der FFO ziemlich exakt doppelt so hoch wie das Nettoergebnis. Jetzt ist es eher 2,5-mal so hoch, ganz grob gesagt. Also es, von daher hat sich das ein wenig verschoben und daher ist die Orientierung der Ausschüttungsquote am FFO irreführend, weil das, dieses Verhältnis können wir nicht beeinflussen. Grundsätzlich ist, wie gesagt, die Grundstrategie, die wir haben bei der Dividende, ist ganz klar, wir wollen die jedes Jahr erhöhen. Die muss aber auch immer aus dem tatsächlich erwirtschafteten, langfristig erwirtschafteten Ergebnis nicht von Einmaleffekten beeinflusst erzielt werden. Und da ist natürlich das Nettoergebnis dann erstmal die Grundgröße, von der aus wir dann überhaupt ausgehen können.
Naja, das ist selbstverständlich. Also das,
ja, aber die Abweichung zur Guidance kann ich nur sagen, also ich glaube, das können die Analysten dann gegebenenfalls bestätigen. Über Dividende spricht man jetzt tendenziell deutlich weniger als über andere operative Faktoren. ich gebe den Analysten ja auch nicht vor, was sie hier schreiben. Und die Dividendenhöhe entsteht dann letztlich auch, wenn man dann die wesentlichen Eckdaten hat in der Diskussion mit dem Aufsichtsrat, wo wir dann uns entscheiden. Die findet also immer erst nach Ende des Geschäftsjahres und dann naturgemäß auch, nachdem sämtliche Researches längst publiziert sind, statt. Also da können die Kollegen auch nichts für. Wir haben da keine Signale gegeben, die sie dann jetzt irgendwie dann irgendwo dann missinterpretiert haben. Das ist dann eine eigene Einschätzung jetzt letztlich, die dann Research muss ja auch unabhängig sein und da mache ich keine Vorgaben, was dann die Meinung angeht.
Nein, aber auch das war auch gar nicht die Intention. Das ist jetzt auch die Dividende, sage ich mal, Feintuning, weil die anderen Zahlen sind halt alle outstanding. Von daher war es für mich nur nochmal wichtig, da nochmal eine Erläuterung von Ihnen zu bekommen. Vielen Dank,
gerne. Herr Schade. Ja, gerne.
Uns haben keine weiteren Fragen erreicht. Ich gebe zurück an Sie.
Ja, dann bedanke ich mich für die sehr lebhafte und rege Diskussion, auch für die teilweise durchaus tiefgehenden Fragen. Das darf ich aus meiner Analystenzeit sagen, da habe ich schon seichtere Telefonkonferenzen erlebt. Herzlichen Dank für das Interesse. Ich wünsche noch einen schönen Tag und freue mich dann darauf, vielleicht nach den Q1-Zahlen, wissen wir noch nicht ganz sicher, aber spätestens nach den Halbjahreszahlen zur nächsten Telefonkonferenz, dass wir uns hier alle wieder begrüßen können. Danke und auf Wiederhören.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Konferenz ist nun beendet. Bitte legen Sie jetzt auf. Ihre Leitungen werden abgeschaltet.